verloren. Aus. In der Vorrunde ausgestiegen. Der ehemalige Weltmeister. Seit der WM möchte ich gern diese Predigt halten und es kam einfach nicht dazu. Was für eine Schmach. Die meisten Fußballfans haben das schon verdrängt. Weltmeisterschaft? Wo? Wann? Ach, in 4 Jahren. Ja, schön. Ein Kommentator hat das Ganze so zusammengefasst. Es gibt Mannschaften, die wollen keine Fehler machen. Und es gibt Mannschaften, die wollen unbedingt gewinnen. Die haben Biss. Die kämpfen bis zum Umfallen. Und viele haben ja unserer Mannschaft ja fast vorgeworfen, wenn die wenigstens richtig gekämpft hätten. Haben sie aber scheinbar oder scheinbar nicht. Auf jeden Fall waren sie nicht in der Lage, die nötigen Tore zu schießen. Verloren. Wie viele Christen verlieren. Die schießen keine Tore. Wie viele haben aufgehört zu kämpfen. Wie viele Christen, und ich merke es bei mir manchmal auch, habe Angst, Fehler zu machen. Ich weiß ja nicht genau, ob das wirklich Gott von mir will. Und bevor ich einen Fehler mache, mache ich es lieber nicht. Viele haben immer noch Furcht, Fehler zu machen. Es ist doch so ein großer, allmächtiger Gott, der das Weltall in der Hand hat, der straft. Und man will diesen Gott nicht verärgern, also hält man eher die Füße still. Ja, es ist eine große Sache, das mit der Schuld. Man muss es immer wieder klären mit der Schuld. Ob es aus Minderwertigkeit ist, schlechten Erfahrungen, seiner eigenen Lebensgeschichte, was sie immer noch bewegt, sind viele Christen unsicher im Reich der Gnade. Es ist oft wie so ein Schwert, das über einem schwebt, bloß nichts falsch machen. Ich möchte diesen Gott nicht verärgern. Und es ist völlig unnötig. Alle, die da immer noch Probleme haben, möchte ich heute ganz klar sagen, es ist unnötig. Ja, es stimmt. Früher war es so, im Alten Testament, wenn man gesündigt hatte, war man aufgefordert, etwas zu opfern, damit die Sünde zugedeckt wird. In vielen Religionen wird immer noch geopfert. Im Hinduismus werden Früchte geopfert und. Man will immer diesen Gott gnädig stimmen. Aber wir brauchen unseren Gott nicht gnädig stimmen, weil er gnädig ist. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, haben eigentlich alle Wege hingeführt, damals diese Opferaktion. Es wird aber jemand kommen, der ein für alle Mal Frieden schafft mit diesem himmlischen Gott. Und in der Phase sind wir. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht und wir sind nicht nur begnadigte Sünder, sondern wir sind Gottes Kinder. Eine ganz andere Kategorie. Wie vorher waren wir Feinde, und jetzt seine Kinder. Überlegt, was das für eine Veränderung ist. Keiner braucht mehr Angst zu haben von diesem himmlischen Gott, wenn du Gnade gefunden hast. Dein 3-jähriger Sohn, wenn der das erste Mal diese Sahne, Sprühsahne in der Hand hat, wirst du ihm direkt eine runterhauen, wenn er vor lauter Begeisterung, dass er endlich mal diese Tube drücken kann, wenn er alles versaut? Es ist doch dein Sohn. Und du freust dich, dass er mit 3 Jahren mutig ist, diese Pistole zu bedienen. Versteht er? Selbst wenn wir sündigen. Ich will es gar nicht so bagatellisieren. Aber das mit der Schuld, mit der Fehlerbeseitigung ist wie mit Essen und Trinken. Jeder von uns muss es öfter tun, aber es beschäftigt uns nicht den ganzen Tag. Wir sind begnadigt, wir sind von Sünde befreit, damit wir leben können. Wir haben das Leben geschenkt bekommen dadurch, frei aufzutreten, ohne Schuld, ohne schlechtes Gewissen. Und wir können gute Taten vollbringen. Wir können kämpfen. Das ist das Thema heute, kämpfen. Ich weiß, viele, es kommt ja wieder mit diesem Thema, wo ich da so ungern kämpfe. Wofür kämpfen wir und warum? Laut Matthäus 10, 39, da heißt es sehr klar, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Hier ist sehr deutlich, dass dieser Kampf nicht um uns geht. Du kämpfst nicht für dich. Damit du immer frommer wirst und immer schöner wirst und immer heiliger wirst. Der Kampf ist eigentlich gewonnen für dich. Du bist Gottes Kind, du hast Perspektive. Wofür kämpfen wir? Es geht um die Sache Gottes. Für die sollen wir kämpfen und das mit Biss. Und wenn dir gar nicht einfällt, wofür du kämpfen kannst, dann sage ich dir eins, immer gegen deine Gleichgültigkeit. Das ist ein Kampf, der uns verordnet ist. Seid Christen, die unbedingt gewinnen wollen. Ich glaube, damals gab es noch keinen Fußball in dem Maße. Deswegen nimmt hier Paulus im 1. Korinther 9, 24 die Läufer, die also 100 Meter Lauf, was auch immer die gelaufen sind. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Dabei sein ist nicht alles. Paulus sagt, lauft so, dass ihr gewinnt. Und es ist interessant, wenn er so weiterliest, dann heißt es, die Sportler so in der Olympiade wollen irgendwelche Preise, wollen irgendwelche Medaillen. Wir kriegen den Siegeskranz im Himmel überreicht. Was für eine Aussicht. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Als Jesus zu seinen Jüngern sagte, ich mache euch zu Menschenfischern, war eine neue Kampfdisziplin aus dem Leben, zum Leben berufen worden. Vorher gab es diese Disziplin nicht, Menschenfischer zu sein. Und dieser Auftrag an die Jünger ist auf uns übergegangen. Wir sollen kämpfen für die Sache Gottes. Es gibt über Kämpfen und Nicht-Kämpfen ganz viele Sprüche. Ein Standardspruch, der so ähnlich auch in der Bibel steht, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und jetzt würde ich sagen, siehe unsere Mannschaft. Bis auf das Letzte haben sie scheinbar nicht gekämpft, sonst wären sie nicht so kläglich ausgeschieden. Manchmal scheidest du auch kläglich aus, wenn du tolle Geschichten der Bibel liest oder so persönliche Geschichten von Menschen, was die alle so gemacht haben, welche Erfahrungen die mit Gott haben. Und dann guckst du so dein Leben und sagst, oh, da kann ich mich ja verstecken. Hör doch auf, dich zu verstecken, sondern kämpfe. Den Spruch, den ich zitieren möchte, ist folgender. Du wirst die Kämpfe, in denen du Niederlagen erlitten hast, nicht so sehr bedauern oder bereuen, als die Kämpfe, die du nicht oder nur mit halbem Herzen gekämpft hast. Und es wird in jedem Jahr schlimmer. Dann wirst du älter und dann siehst du immer wieder Dinge, für die du nicht gekämpft hast. Und es erfüllt dich mit Trauer, mit Bedauern und du bist niedergeschlagen. Warum habe ich damals nicht mehr dafür gekämpft? Beispiel, die Kollegin verkündet dir in der Mittagspause, noch 3 Wochen, dann bin ich hier weg. Und mit ihr wolltest du immer schon über den Glauben gesprochen haben. Und jetzt wird es brenzlig, nur noch 3 Wochen. Wann finde ich den Termin, die richtige Situation mit ihr zu reden? Und dann, wo du den Eindruck hast, jetzt ist es soweit, in dem Moment kommt der Chef in die Kantine und dir bleibt die Luft weg. Und dann ist deine Kollegin weg. Später hörst du, sie ist an Krebs gestorben. Diesen Kampf hast du nicht gekämpft. Mir geht es nicht darum, irgendjemand ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ich möchte euch motivieren, zu kämpfen. Ihr kennt das. Es gibt so Situationen, jetzt oder nie, wo ihr in Situationen kommt, an der Kasse, beim Baden jetzt, wenn jemand fragt, kann ich mal dein Sonnenöl haben, plötzlich gibt dir Gott einen Impuls, jetzt kannst du reden, jetzt ist derjenige offen. Du hast eine Begegnung mit ihm, jetzt. Und wie oft trauen wir uns nicht? Wie oft kämpfen wir diesen Kampf nicht? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, da gab es auch einen Film drüber, The Finest Hours heißt er. Aber um diesen Film erzählen zu können, bitte ich euch alle mal die Augen zuzumachen und euch vorzustellen, dass ihr gerade die nassen Jacken aufgehängt habt. Es ist draußen Nieselregen. Ein bisschen Schnee ist dabei. Seid ihr froh, im Warmen zu sitzen? Also die Geschichte handelt, ich glaube im November 1952 an der Ostküste der USA. Es geht in dieser Geschichte um einen Mann der Küstenwache. Es kommt ein großer Sturm auf, zwei Tanker geraten in Seenot, ein Tanker zerbricht und die können sich gerade mit letzter Kraft auf eine Sandbank retten und hoffen natürlich mit diesem durchgebrochenen Schiff, dass jemand kommt. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Es ist Windstärke 9 und trotzdem sagt der Chef zu diesem Captain, zu diesem Skipper, fahr raus und such die Matrosen. Er fährt raus, eine riesen Welle kommt, reißt ihm den Kompass ab und wie durch ein Wunder finden sie ohne Kompass diesen untergehenden Tanker. Das Boot ist eigentlich nur für 12 Leute zugelassen. Auf Deck dieses Tankers stehen 32. Es glückt, die Aktion. Die Matrosen auf dieses kleine Schiff zu manövrieren. Es ist kurz davor, unterzugehen, aber er will keinen zurücklassen. Und jetzt kommt die große Frage, wie kommen wir wieder zurück in den Hafen? Und er sagt auch, ich weiß eigentlich ohne Kompass gar nicht, wie ich zum Hafen komme, aber ich werde mich an den Küstenlichtern orientieren. Da ist ja der Hafen mit den Lichtern, das werden wir schon finden. Und er fährt los. Er weiß nur nicht, dass in diesem Moment der Sturm die Stromversorgung von dieser Stadt, von diesem Hafen, auslöscht. Alles Licht ist aus. Und die Tragödie scheint ihren Lauf zu nehmen. Er fährt und sucht immer das Dunkle. Einige von der Küstenwache, von der Station machen sich auf und sagen, wir fahren zum Hafen. Und plötzlich die ganze Gemeinde, es ist so ein kleines Städtchen, die ganze Gemeinde, und ihr merkt, dieses Wort Gemeinde können wir ganz doppeldeutig verstehen, fahren zum Hafen mit ihren Autos. Am Anfang machen alle noch aus, die Verlobte von diesem Captain, irgendwie denkt sie, ich muss mein Licht anmachen vom Auto, und alle Autos machen ihre Lichter an. Und das ist der Höhepunkt. Ich hätte den Film gerne gezeigt, aber ich wollte heute nicht zu lange machen. Und dann sieht man in diesem Film, in dieser Geschichte, wie dann plötzlich kleine Lichter auftauchen. Der Skipper denkt, das ist die Küste. Und später erfährt er erst, das sind die Autos, die ihr Licht angelassen haben. Und alle stehen vor ihren Autos. Alle Menschen blicken mit Hoffnung in die Dunkelheit. Und wie durch ein Wunder erkennt der Skipper die Autoscheinwerfer und die Seelen werden gerettet. Die Geschichte drückt es so aus, was ich euch sagen möchte. Das ist unser Kampf. und bewahrt diesen Satz in euren Herzen. Das ist unser Kampf, voller Hoffnung in die Dunkelheit zu sehen. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Biblisch ist Dunkelheit Verlorenheit der Menschen. Biblisch ist Licht Gott erkennen. Kaum einer schaut doch freiwillig in die Dunkelheit. Und Dunkelheit ist ja die Verlorenheit der Menschen. Drogen, Gewalt, Missbrauch, Sinnlosigkeit, all der Dreck, all das, was passiert, wo wieder 40 Leute sterben, wo in den USA wieder um sich geschossen wird. All das erschaudert uns und wir sagen, Mann, da muss doch Jesus bald kommen, so schlimm wie die Welt wird. Aber alle gucken weg. Wir Christen oft auch. Wir gucken weg. Und ich möchte euch, oder Gott möchte euch ermuntern, schaut mit Hoffnung in die Dunkelheit. Du kannst natürlich sagen, was geht mich das an? Was geht das mich an? Ich gucke auch weg wie die anderen. Ich bin Christ, ich habe mit diesem Dreck nichts mehr zu tun. Und das ist dein Kampf. Ja, du hast damit was zu tun. Und zwar ganz viel. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wir haben was mit Dunkelheit zu tun. Jede Taschenlampe hat nur Sinn, dass man sie baut und kauft, wenn man in die Lage kommt, in die Dunkelheit zu gehen. Wer wird denn heute draußen mit der Taschenlampe rumspielen? So sind wir Christen manchmal. Ich habe eine tolle Taschenlampe. Meine kann 200 Meter leuchten. Aber komischerweise, wenn es dann um die Dunkelheit geht, haben wir die Sparversion. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben oft Angst vor dieser Dunkelheit. Das ist aber unsere Aufgabe. Für wen? Wer denn sonst? Ihr seid das Licht der Welt. Jeder von uns hat die frohe Botschaft im Herzen. Wir haben Hoffnung für die Menschen in der Dunkelheit. Unser Licht wird für sie vielleicht der einzige Hoffnungsschimmer sein. Weil keiner sucht die Menschen in der Dunkelheit. Man argumentiert oft, die sind ja selber schuld, was machen die denn auch und. Das ist der gute Kampf des Glaubens, wenn wir Licht in die Dunkelheit bringen. Und ich sage euch, wenn ihr das mal wieder erlebt oder zum ersten Mal erlebt, wie in dieser Geschichte, der Skipper wird sein Leben es nicht vergessen, dass der in dieser Nacht in diesen Sturm gefahren ist und die 32 Leute gerettet hat. Wird er sein Leben nicht vergessen. Und ich sage euch, wenn ihr das erlebt, werdet ihr erst mal merken, mit was für einem grandiosen Gott wir es da zu tun haben. Da passieren Dinge, da ist man total verwundert. Da hört man nicht von einem Wunder, sondern man ist Teil eines Wunders. Und es passieren Sachen, die hätte man sich nie vorgestellt. Denk mal an das Sommermärchen davor, wo unsere Mannschaft Weltmeister geworden ist und die Brasilianer weggeputzt hat. Mit 7-2, glaube ich, ne? 7-1. Wer hätte das gedacht? Genauso spannend und der Applaus wird noch viel größer sein, wenn ihr mit Hoffnung in die Dunkelheit schaut und der Menschen erwartet. Wenn ich das gewusst hätte, dass Gott so stark und so mächtig und mich gebrauchen kann, da ist von dieser Minderwertigkeit nichts mehr zu spüren. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich viel früher schon gekämpft. Und manche sind mit 80 nicht so weit, dass sie sagen, hätte ich gekämpft. Je früher du kämpfst und je früher du das erlebst, was dann passiert, je lieber machst du es. Und plötzlich bist du in einer Weltmeisterschaft mit dabei. Ein sicheres Zeichen, dass du das Herz eines Menschen aus der Dunkelheit erreicht hast, für die Entscheidung, ob er sich für Gott entscheidet oder nicht, bist du nicht zuständig, ist die Frage, warum? warum machst du das? Ich komme zum Ende mit einer kleinen Geschichte. Bettina Rattering, die Leiterin von Teen Challenge Deutschland, die war ja auch schon mal hier, die habt ihr ja schon mal kennengelernt. Jetzt Leiterin von einer Sucht- und Jugendarbeit, war früher selber drogensüchtig, ist am Strich gegangen und alles. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, oder dieser kleine Ausschnitt, ihr könnt auch das Buch kaufen und mal weiterlesen, ereignete sich in der Schweiz. Sie hat auf der Bank gesessen, so ein Sommer wie jetzt, hat ihr Bierchen getrunken, weil sie keinen Stoff mehr hatte. Und dann kamen doch von einer Freikirche ein paar Jugendliche und ein Jugendleiter und haben so ein paar christliche Liedchen geträllert. Und dann hat dieser Jugendleiter auch noch angefangen, weil so viele im Park waren, was über Gott zu erzählen. Und in ihr ist eine Gewalt aufgestiegen. Soll doch der Blödmann die Klappe halten? Was faselt der denn? Und hat eine leere Flasche Bier aufgeschlagen und ist mit dieser gefährlichen Waffe auf diesen Jugendleiter los und hat gehört, hör auf, du nervst mich. Im Nachhinein weiß sie gar nicht mehr, warum sie das eigentlich gemacht hat. Und dann ist sie bewusst geworden, dass sie ihn ja angegriffen hat, den lieben Markus, oder wie er hieß, und ist geflüchtet. Man hat gemerkt, dass er eben keinen Stoff hat und das Bier reichte auch nicht und ihr ging es ganz schlecht. Und hat sich irgendwo auf eine Treppe in so einem Hauseingang gesetzt. Und hat gelitten und hatte Angst, die Polizei kommt. Und dann hört sie Schritte. Und sie saß so bekümmert da und plötzlich stehen zwei Füße vor ihr. Sie guckt nach oben. Ach du Schreck, steht dieser Jugendleiter vor ihr. Und fragt eine Frage. Und die geht mir total nahe. Weil das Tausende von Menschen hören wollen. Und dieser Jugendleiter fragt, darf ich mich zu dir setzen? Und sie, er setzt sich zu ihr und kaum sitzt er, fängt er an, von der frohen Botschaft zu erzählen. Und sie fragt sich, die lange Zeit, sie weiß nicht mehr, wie lang es war, warum macht er das? Den habe ich doch gerade mit dieser Flasche bedroht. Warum ist er mir nachgegangen und erzählt mir jetzt was vom lieben Gott? Das war der Beginn ihrer Errettung. Als letztes die Gedanken, die ich mir gemacht habe, über diesen Jugendleiter. Welchen Kampf hat der da gekämpft? Überlegt mal, wenn einer mit der Bierflasche auf euch zukommt, euch verletzen will. Vielleicht war der total geschockt, hat überlegt, ich rufe die Polizei, das muss ich mir mitbieten lassen, da muss ich meinem Pastor sagen, ich will einen anderen Job haben, ich will mich hier nicht abstechen lassen. Oder vielleicht hat er gekämpft, als die anderen Jugendlichen, die eine Stunde gesungen haben, gesagt haben, jetzt haben wir uns ein Eis verdient und sich in die Eisdiele verdrückt haben. Und er diesen Impuls hatte, geh dieser jungen Frau nach. Wie viel, wie oft würde ich vielleicht sagen, ach, die finde ich ja sowieso nicht. Warum soll ich der denn nachgehen? Die ist doch voll drauf. Was war sein Kampf? Sie zu suchen? Zu wissen, dass die anderen gerade schönen Eis schlecken? Oder war es ein Kampf, sich neben so eine Prostituierte hinzusetzen, die sich bestimmt seit Wochen nicht mehr gewaschen hat und gestunken hat? Oder war es der Kampf, ihr dann was vom Glauben zu erzählen? Ich bin frech, ich wage zu sagen, dass die meisten von euch diesen Kampf hätten kämpfen können. Unerschrocken dieser Frau hinterhergehen, zu fragen, darf ich mich hinsetzen und mit ihr über den Glauben reden. Das hätten wir, glaube ich, alle gekonnt. Und das ist der Kampf, der uns verschrieben ist. Mehr und weniger nicht. Und es muss jetzt nicht dieser Drogentyp sein oder die Drogenfrau. Es kann der Banker sein. Es kann die Mutter sein, die am Strand lieber aufs Handy guckt, als auf ihr dreijähriges Kind, was fast ertrinkt. Und du dabei bist und da reagieren kannst. Ich glaube, Gott hat so viele Leute, die er retten will, dass du immer einen bekommst, mit dem du umgehen kannst. Wo du nicht einknickst, aber wo du gewinnst, wenn du mit Biss rangehst und alles investierst. Ich weiß, wir sind alle so viel beschäftigt. Man checkt so aus, naja, 2 Stunden in der Gemeinde könnte ich mitarbeiten, mehr aber auch nicht. Oder 50 Euro oder 100 Euro kann ich auch mal spenden, aber mehr nicht. Wenn ihr so einen Kampf eingeht, was man von den Fußball-Weltmeisterschaftsmannschaften erwartet hat, dass sie alles geben, dann kann es sein, dass aus den 2 Stunden 40 Stunden werden. Du keine Freizeit mehr hast. Und in dieser Geschichte war es so, der Jungleiter hat sich dann um sie gekümmert und aus dieser einmaligen Begegnung ist eigentlich viel geworden. Und wenn dir das zu viel ist, beschwer dich doch mal bei Gott. Oder ende dein Leben. Wenn dir dafür die Zeit fehlt, läuft was falsch. Dann opfer dein Hobby, dann arbeite weniger, was auch immer. Du musst das zweite Auto vielleicht nicht haben. Du musst die Freizeit nicht machen. Ein Beispiel aus unserer Gemeinde. Ein Mädel, was ab und zu mal kommt, ist mit der Gemeinde zusammengekommen und da hieß es, sie machen eine Gemeindefreizeit und sie sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich würde gerne auf die Freizeit. Gib mir ein Zeichen, dass mir irgendjemand Geld gibt, dass ich da mitfahren kann. Nach dem Gottesdienst kommt eine ältere Frau auf sie zu, gibt ihr Geld und sagt, hier, du weißt bestimmt, was du damit anfangen kannst. Das waren aber nicht 20 Euro, das war schon mehr. Das hat der alten Frau wehgetan. Aber für sie war es ein Zeichen, Gott lebt und die hat sich bekehrt und ist ab und zu mal hier in der Gemeinde. Geht woanders hin. Das Geld war doch super angelegt, oder nicht? Horrende Zinsen kommen da raus. Ihr merkt, ich würde gerne noch weitermachen, aber es ist heiß, es ist unangenehm. Wir haben auch noch ein Abendmahl. Kommt doch als Kämpfer nach vorne und schüttelt dem Erlöser doch in, so bildlich gesehen die Hand. Sagt Jesus, danke, dass du gekämpft hast bis in den Tod hinein. Deswegen können wir jetzt Sieger sein. Weil du, Jesus, für uns gestorben bist. Und bring doch ein Stück Versprechen mit, ja, Jesus, ich will mehr für deine Sache kämpfen. Auch wenn es mich mein Leben kostet, meine Freizeit, meine Überlegungen, meine Wünsche. Und ihr werdet merken, wenn ihr in die Dunkelheit mit Hoffnung hineinschaut, das Licht durchbricht die Finsternis. Und das ist genial, das ist das Schönste, was du als Christ erleben kannst, wenn du dabei bist, wie dein Licht, deine kleine Funzel, Menschen so erhellt, dass sie zum lebendigen Gott kommen. Amen.